ARD Sounds.
Was ist deine Meinung zu Freundschaft Plus?
Ich brauche gerade Vertrauen und ich brauche so diese emotionale Nähe. Tabu zu brechen ist hier der allerwichtigste Schritt überhaupt. Wir sind jetzt dabei, die Unsicherheiten der Männer und der Jungs auf Kosten der Mädels eigentlich aufzumünzen. Viele Leute verurteilen Eifersucht als Gefühl und ich denke, das ist schön, weil es ist ja auch deine Lebendigkeit. Es ist deine Art und Weise, diese Leidenschaft vielleicht auch auszudrücken.
Wunderschönen guten Tag zur Folge 56 von Adoptivbrüder. Und ihr seht schon, ich bin nicht alleine, denn neben mir sitzt Hannes.
Und ich bin auch nicht alleine, denn neben mir sitzt Miriam. Wir haben heute einen Gast. Hallo Miriam.
Hallo Hannes, hallo Jeremy.
Wie geht's dir und wer bist du und was machst du?
Mir geht's ganz gut. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, hier zu sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt und sehr neugierig, was heute gleich hier an diesem Tisch passieren wird. Was für Themen und Fragen wir besprechen werden. Ich bin Dr. Miriam Axmann. Ich bin systemische Therapeutin und systemische Paar- und Sexualtherapeutin.
Aha. Okay, das heißt also, was machst du normalerweise so? Hast du so Paare, die zu dir kommen und die reden dann quasi mit dir über Sex, ihr Sexleben? Ist es sowas?
Ja, Paare, aber ich habe viele Einzelne auch, die zu mir kommen mit ihren sexuellen Problemen sozusagen.
Das heißt, wenn man ein sexuelles Problem hat, kann man zu dir gehen und lässt sich alleine behandeln oder spricht darüber?
Ja, man spricht darüber, man kann es behandeln, also der Begriff behandeln ist vielleicht auch richtig, hat mit dem Verständnis von dem Problem an sich was zu tun. Ist es jetzt eine Krankheit, die geheilt wird oder was ist es? Und in der Regel sehe ich das ja als ein Phänomen, als ein Symptom, was man mitbringt, ob das jetzt die Erektionsstörung ist oder der fehlende Orgasmus oder die Schmerzen oder. Und manche sogar kommen absichtlich alleine, ohne dass die Partnerin das auch weiß. Mhm. Und manche kommen eben halt mit der Partnerin.
Und wir dachten uns, es wäre halt genial, weil wir reden ja sehr, sehr viel über Sex, aber halt hauptsächlich Halbwissen. Ne?
Also ausschließlich Halbwissen.
Du hast gesagt, du hast schon mal ein bisschen so Podcast gehört. Wir reden ja einfach so viel ganz offen über das Thema Sex und dachten, es wäre einfach witzig, mal quasi auch eine bisschen more educated Meinung mit dazu zu holen heute.
Ja, also ich muss so gestehen, ohne euch jetzt ein Kompliment machen zu wollen, ich feiere das total. Weil ich finde, Männer sollten mehr miteinander über Sex sprechen, auch wenn ihr natürlich das auf eine lustige Art und Weise macht. Ich meine, Humor hilft ja auch ein bisschen, um die Hürde zu überwinden, um drüber zu sprechen. Ja, aber tatsächlich ist es sehr, sehr wichtig, um sich nicht allein damit zu fühlen, um auch Erfahrungen auszutauschen. Hey, wie geht's dir mit dem oder mit dem Thema? Wie gehst du damit um? Wie löst du das Problem? Oder wenn du Angst hast oder Druck oder Unsicherheit? Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, weil ich glaube nicht, dass im Gym jetzt, also in der Umkleidekabine oder so, dass die Männer untereinander darüber sprechen, ja du, meine Freundin will die ganze Zeit, aber ich habe keinen Bock oder sowas, ja. Das ist extrem tabu.
Weißt du, was das einzige Mal war, dass wir in der Gym-Umkleide über Themen wie Sex gesprochen haben? Wir waren mal in der Gym-Umkleide.
Was kommt denn jetzt?
Und da war ein Typ, ein sehr schmaler Typ. Der hatte einen Riesenpenis. Also das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Der Typ war 50% Penis. Und wir haben uns alle angeschaut. Wir haben den Typen gesehen. Wir haben uns alle angeschaut. Und wir mussten lachen, weil das so krass war.
Ja, ich musste den Raum verlassen. Aber ja, sonst reden wir nicht so vor allem über Probleme. Man redet gerne über Sex und darüber, wie gut es ist. Und darüber, dass man selber will und vielleicht die Freundin nicht. Darüber redet man noch. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mir ein Freund mal erzählt hat, ey, mein Schwanz ist voll klein oder ich krieg keinen hoch oder was sind denn so die häufigsten Probleme? Wahrscheinlich kein Orgasmus, keine Erektion.
Tatsächlich, was ich beobachte jetzt, wenn wir die jüngere Generation angucken, ist das Thema Lustlosigkeit, was noch ein Riesentabu ist, denke ich, unter den Männern, also die vielleicht auch eine wunderschöne Partnerin haben, eine super Beziehung haben, aber einfach kein Interesse an die Sexualität haben und versuchen sich das zu erklären mit Asexualität, aber eigentlich ist es prozentual gesehen ist ein sehr, sehr geringer Anteil der Bevölkerung überhaupt asexuell. Und meistens geht die Lustlosigkeit oder dieses fehlende Interesse an Sex mit anderen Faktoren und anderen Gründen einher, ja, die viel mehr mit der Psyche zu tun haben oder mit den Lebensbedingungen etc. etc. Und ich glaube, also bei den Jüngeren erlebe ich das vermehrt, späterer, also das erste Mal Sex wird immer später und dann auch Lust auf Sex wird immer weniger. Es gibt andere Themen auch, die ich spannend finde, auch in der jüngeren Generation, und zwar das Thema Pornokonsum. Und also das ist das und das Gegenteil von eben von Lustlosigkeit ist eben Sexsucht, wenn man das, auch wenn es kein klinischer Begriff ist, aber zumindest umgangssprachlich, das gibt's auch.
Und quasi die jungen Männer werden lustloser, nimmst du wahr, auch die Frauen oder nur Männer? Oder ist es auch so, dass jüngere Frauen weniger Lust haben als früher oder ältere?
Nee, ich glaube, dass vielleicht hat es mit der Sozialisierung zu tun, dass wenn die Frau nicht besonders viel Lust hat, dass sie es auch selbst akzeptiert oder dass es nicht thematisiert wird. Ne? Aber der Mann, der muss ja immer wollen, ne? Und der muss ja immer können. Gerade wenn eine attraktive Frau vorbeiläuft oder eine attraktive sozusagen Gelegenheit sich anbietet, wird ja erwartet, dass der Mann muss wollen und können. Was ist ja natürlich Blödsinn, weil der Mann ist ja auch nur ein Mensch. Ne? Bei der Frau wird eh davon ausgegangen, ja, die wollen nicht immer, die haben öfters Migräne oder was weiß ich was. Was ich tatsächlich bei den jüngeren Damen öfters erlebe, ist der Vaginismus, also Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Kommt öfters vor. Und das Thema Lustlosigkeit, wenn es bei der Frau ist und zum Thema in die Sexualtherapie wird, meistens hat es eine Beziehungsdynamik damit zu tun. Ja. Ja.
Beziehungsdynamik heißt, dass es einfach nicht so vibet oder dass sie quasi mit einem anderen Partner schon Lust hätten. Oder was heißt Beziehungsdynamik?
Nee, das ist, weil man muss die Lust so betrachten. Die Lust ist, ich sag mal, immer ein geballter Ausdruck von verschiedenen Sachen, die in uns hervorgehen. Ne? Und wenn zum Beispiel die ganze Zeit irgendwas in der Beziehung passiert, was die Frau zum Beispiel nicht greifen kann, aber sie weiß, darauf hat sie keinen Bock, dann kann es schon sein, dass ihr Körper darauf reagiert mit, ich habe keine Lust auf Sexualität. Und sie denkt immer, ich habe per se keine Lust auf Sexualität. Dabei ist es nicht die Reaktion auf die Sexualität selbst, sondern die Reaktion des Körpers auf was anderes, weil der Körper ja viel schlauer ist als unser Gehirn.
Hannes, bei dir ist es ja so.
Okay. Jetzt geht's los.
Jetzt Gruppentherapie. Okay.
Hannes, bei dir ist es ja so, quasi, dass du hast an sich Bock auf Sex so, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zu dir kommt, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge oder vorletzte, quasi, und die sagt, ey, ich würde gerne einen Dreier haben. Da kamen zwei Frauen und haben gesagt, ich würde gerne einen Dreier haben. Dann verspürst du ja nicht so Bock auf Sex mit denen in dem Moment, oder?
Jein, also das mit dem Dreier, die Geschichte, da war ich 18, das kann sein, dass ich da einfach jung und schüchtern war und die waren viel älter, aber sonst ist es oft so, dass ich quasi, ja doch schon so wie Jeremy sagt, quasi wenn wir direkt nackt in einem Raum, hätte ich Lust, große Lust. Aber alles davor ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob anstrengend das richtige Wort ist, aber da blocke ich ab, das kriege ich nicht hin. Oder willst du darauf
hinaus? Ja, genau. Und fühlst du dich von der Gesellschaft oder von mir unter Druck gesetzt? Mal ganz ehrlich. So im Sinne von quasi, weil sie meint ja gerade auch, dass es so vielleicht ein Teil der Männlichkeit ist. Ich muss immer Bock haben und ich muss immer quasi der Typ sein, der sie dann anmacht und abschleppt und so. Verspürst du da einen Druck?
Nee.
Okay.
Also sexuell, also habe ich eigentlich immer Lust. Ich habe in meinem ganzen Leben jede Sekunde eigentlich Lust auf Sex, wenn ich es haben könnte. Und das sage ich nicht, weil ich den Druck habe, aber quasi das um dahin zu kommen, finde ich so anstrengend. Das kann ich nicht. Quasi kennenlernen, im Club dann mit jemand reden oder so, aber hat das was mit Sex zu tun? Oder ist das eher, man kann einfach nicht gut reden und Smalltalk führen?
Nee, ich denke, wenn Sex zu einem, ich sag mal so, zu einem To-Do wird, ne? Zu einer Aufgabe wird, und dazu gehört Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, ja, dann ist es ja die Frage, ist es überhaupt noch interessant für dich in dem Fall, ja, wenn wir dich jetzt als Beispiel nehmen. Und beziehungsweise, was ist für dich überhaupt an der, oder nicht nur für dich jetzt allgemein gesprochen, überhaupt an das Thema interessant? Das ist genau das Thema Spannung, ja, das Thema, da ist was Ungewisses, da ist etwas so Spiel im Raum. Man spürt es knistern, ohne dass man es in Worten packt und fasst. Also dieses Zusammenspiel zwischen wie spiele ich mit der Ungewissheit, mit der Unsicherheit, wie halte ich Spannung aus und so weiter und so fort, spielt eine große Rolle in der erotischen jetzt Ebene.
Ja, ich hatte gerade einen Gedanken, weil ich habe überlegt, wie kam es denn immer zu Sex, wenn ich mal Sex hatte. Und es war immer, es hat sich so organisch ergeben. Also wir haben uns zufällig kennengelernt, aber nicht mit dem Gedanken, ich mache sie an oder sie mich, weil wir direkt was wollen, sondern wir haben einen Tag mit Freunden verbracht und dann hat man sich besser kennengelernt und plötzlich hat man sich irgendwie geküsst und rumgemacht. Und das fand ich dann richtig gut, aber wenn es direkt so mit der Einstellung reingeht, wir lernen uns jetzt kennen, nur um uns kennenzulernen. Vielleicht liegt es daran.
Ja, ja.
Also, das nimmt es mir irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht.
Es gibt einen Begriff dafür, Sex worth wanting. Ja, und das ist, was macht das für dich überhaupt interessant oder das ist lohnenswert, das überhaupt zu mögen. Und was ich höre, ist, dass du sagst, ja, ich möchte mich nicht daran abarbeiten, ne? Was ich total nachvollziehen kann. Weil Sexualität oder Sex ist ja erstmal eine Begegnung zwischen zwei Menschen. Ja? Ja. Das ist ein Ausdruck von ganz vielen Dingen, die zwischen Menschen passieren. Und das ist eine Bühne. Ja? Man kann ja auch beim Kochen gemeinsam was erleben, beim Tanzen oder eben beim Sex haben. Ne? Mhm. Wie verbindet man sich da? Das ist eine andere Qualität, von der du sprichst. Ne? Es ist nicht die Performance, die Leistung, die Abarbeiten der To-Do-Liste.
Genau, da muss ich nicht drauf achten, das Richtige zu sagen, sondern es passiert, weil ich automatisch das Richtige gesagt habe, weil es sich so ergeben hat. Irgendwie.
Ich übersetze es in meine Sprache. Ich würde sagen, weil du was erlebst. Du bist nicht im Machen und Tun, du bist im Sein und im Erleben.
Ja,
ne?
Genau. Das ist gut.
Ja.
Und darf ich jetzt noch was sagen, was dich betrifft? Aber was?
Du darfst alles raushauen.
Also, okay, pass auf, wait. Hannes meinte zu mir mal vor irgendeinem Zeit, ein bisschen Zeit vergangen seitdem.
Oh Gott, jetzt wird hier irgendwas rausgegraben.
Ich bin auch gespannt.
Er meint, ich hätte gerne Freundschaft plus.
Ja,
genau.
Stimmt.
Und diese, erstmal, was ist deine Meinung zu Freundschaft plus? Und ist aber, und jetzt ist auch vielleicht noch eine Frage an dich, ist Freundschaft plus nicht genau dieses, wir treffen uns jetzt quasi ganz, das ist nicht organisch, was da steht, sondern eher so, lass mal treffen zum Bumm.
Aber es geht mir nur um den ersten Schritt, quasi zum ersten Mal.
Was ist deine Meinung zu Freundschaft plus?
Ich finde es spannend, also das ist ja eine Definition, Freundschaft plus ist, lass mal treffen zum Bumm. Ich denke, das ist eine Definition, aber man kann ja auch sagen, man ist befreundet und hat en plus, also dazu, auch noch eine sexuelle Komponente in der Freundschaft oder sowas. Mhm. Ja?
Das finde ich so wunderbar. Wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre schwul, wir würden den Tag verbringen, wir würden kochen, ins Gym gehen und dann abends sind wir noch kurz und dann gehen wir schlafen. Ist doch perfekt.
Why not?
Ja.
Runter bei Edging.
Warum nicht? Ja.
Ja. Oder was war deine Frage?
Nee, das war die Frage und ich finde es so spannend, weil, also, ich finde es quasi, es ist ja nicht, Sex ist ja nicht wie, ein freundschaftlicher Handschlag. Es ist ja schon sehr tiefgehend, oder nicht? Oder würdest du sagen, man kann auch Sex haben, der aber so ist wie ein Handschlag?
Also, ich vergleiche Sex ganz oft mit Essen, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Man kann innerhalb von ein paar Sekunden irgendwas in sich hineinfressen, meinetwegen den billigsten Burger der Welt. Ja? Aber man kann auch sich vom Michelin-Restaurant wirklich stundenlang sich Zeit lassen bei so einem Häppchen, das so groß ist ungefähr. Mhm. Und darum geht es, um die Qualität, die man erleben möchte. Ja? Mhm. Und es hat verschiedene Qualitäten und es ist lebendig. Es gibt ja den Quickie vielleicht, der super schnell geht, der keine Bedeutung hat, emotional. Aber es gibt sicherlich auch den anderen Sex, der emotional aufgeladen ist. Und es gibt auch bei den Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Situationen. Mhm. Vielleicht gibt es eine Situation, in der du merkst, ja, ich brauche gerade Vertrauen und ich brauche so diese emotionale Nähe, die quasi ihren höchsten Ausdruck in der Sexualität findet. Mhm. Oder du möchtest nur deine Männlichkeit und deine Lebendigkeit Ausdruck geben oder willst du gerade nur einfach Druck ablassen. Mhm. Ne? Also es geht alles.
Okay.
Also der Essensvergleich ist so gut. Ich denke da jetzt...
Ja, oder? Ja, vielleicht, ich habe ein paar Takes mitgebracht für ganz nachher. Ich würde einen vielleicht schon mal vorwegnehmen. Als ich Single war und One-Night-Stands hatte, keine Ahnung, ist mal passiert, hat es mich immer unglücklich gemacht. Ich bin mal aufgewacht, ich war nicht glücklich. Didn't like it. Und wenn es jetzt so der Burger ist, dann fühle ich mich danach auch kacke. Mhm. Also 10 Minuten Food High und danach kacke. Mhm. Ist das ein guter Vergleich?
Absolut, mhm. absolut. Man fühlt sich danach leer. Also es ist mhm. so, wie wenn man den billigsten Burger der Welt essen würde. Mhm. Dann hat man danach das Gefühl, ich habe nur Karton gegessen. Ich habe immer noch Hunger. Ich habe mhm. mich nicht versorgt mit den Mineralien, mit den mhm. Nährstoffen, die mein Körper braucht. Mhm. Ähnlich bei einem Sex, der sozusagen rein mechanisch ist oder rein technisch ist oder sonst was, da fühlt man sich danach vielleicht auch zum Teil leer, weil man sich nicht genährt gefühlt hat. Man hat Energie reingegeben, investiert, aber nichts zurückgekommen. Mhm. Ja, und dann fühlt man sich danach vielleicht auch sogar schlechter.
Woran liegt es, dass, ich habe auch schon eine Idee, woran es liegen könnte, aber dass Jeremy sagt, er fühlt sich danach unglücklich, ich fühle mich immer glücklich. Wenn ich einen One-Night-Stand habe, dann hatte ich Sex. Ich mag Sex. Mhm. Unabhängig, also weiß nicht, wie es für sie war, aber für mich war es bis jetzt immer gut. Ich hatte noch nie schlechten Sex, weil ich komme immer. Und dann wache ich morgens auf und denke mir, ah ja, jetzt habe ich heute Nacht Sex gehabt, hol mir einen Kaffee und lebe den Tag. Ist das, weil ich nicht Energie reinstecken musste wie er? Oder sind Menschen einfach unterschiedlich? Und
Menschen sind unterschiedlich und auch bei dir kann sich das verändern, ne? Weil Sexualität ist nichts Konstantes, es ist was Lebendiges, es verändert sich über das gesamte Leben. Klammer auf, Klammer zu, es gibt einen Forscher aus den USA, der herausgefunden hat nach vielen Studien, dass die sexuelle Reife erst mit 60 Jahren erreicht wird.
60?
Ja.
Da hat man ja noch ganz viel zu erleben.
Ja, noch eine ganz lange Karriere sozusagen vor dir. Zum Thema. Wir reden über die Funktion jetzt vom Sex. Ne? Wozu die Funktion oder Motivation, wozu, wofür, ja, Sex. In dem Fall, wo ich weiß, in diesem Abschnitt meines Lebens oder in dieser Phase, in dieser Momentaufnahme bedeutet für mich Sex Nähe zum Beispiel oder Intimität oder ich zeige mich so, wie ich bin oder ich komme jemandem so nah wie möglich oder was weiß ich oder ich werde emotional versorgt oder Trost meinetwegen mhm. oder Kinder kriegen. Das sind verschiedene Motivationen. Oder es ist einfach, ich möchte mich selbst spüren und meine Lebendigkeit spüren und dann bin ich auch mit einem One-Night-Stand zufrieden. Ja, es kommt immer darauf an, was ist deine Motivation und was ist deine Absicht hinter diesem Erleben und gibt dir dieses Erleben das, was du brauchst oder nicht? Mhm. Ja, also
ich für mich ist es nur so abwegig, dass man sich danach irgendwie schlecht fühlt, weil wenn ich Sex habe, dann weil ich Lust auf Sex habe.
Ja.
Und eigentlich immer, wenn ich in meinem Leben Lust auf was habe und es dann mache, dann bin ich happy und für mich ist da Sex gar nicht so groß unterschiedlich. Also dann habe ich Lust auf Sex und dann habe ich Sex und dann bereue ich es oder fühle mich nicht gut. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wie das bei anderen funktioniert oder wie es bei mir in Zukunft mal so sein könnte.
Es geht um die Stimmigkeit, ja?
Ja.
Also was ich höre bei dir ist, dein Handeln und dein Verhalten fühlt sich stimmig an mit dem, was du spürst, was du brauchst, was du willst. Passt, perfekt. Ist egal, was du da treibst und was, ob das jetzt 2 Minuten dauert oder 20 Minuten oder 2 Stunden oder was auch immer.
Ja,
ja, ist fein. Für einen anderen Menschen kann sich das nicht stimmig anfühlt, weil das Verhalten und das Handeln sich nicht stimmig anfühlt mit dem, was man für Bedürfnisse hatte. Das ist alles. Deswegen, es gibt nicht besser oder schlechter und auch nicht im moralischen Sinne, um Gottes Willen, sondern es gibt nur, ist es für mich persönlich in diesem Moment stimmig, ja oder nein?
Ich glaube, dass bei mir, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man sich danach schlecht fühlen könnte. Ich glaube, bei mir hatte es damals, und das ist ja jetzt wirklich schon länger her, viel damit zu tun, dass ich so sehr performative war. Also es war mir immer sehr, sehr wichtig, was sie quasi erlebt hat. Und ich weiß noch, dass wir damals, also wir reden schon sehr lange über Sex, so als wir unsere Freundschaft hat damit angefangen, dass wir spazieren gehen waren und immer ganz lange über Sex geredet haben. Und quasi da hat Hannes immer gemeint quasi, ja, ich mache das, was sich für mich gut anfühlt und das ist dann quasi das Beste. Und ich war halt immer sehr krass in dem Extrem, glaube ich, auf der anderen Seite, dass ich so gesagt habe, wenn sie es gut findet, dann finde ich es auch gut und deswegen gebe ich halt alles, damit sie es möglichst gut findet. Kam dann aber raus aus der Geschichte und habe vielleicht tatsächlich meine Bedürfnisse gar nicht so wirklich erfüllt.
Das, was voll das Gesprächsthema ist bei ganz vielen Freunden immer und das höre ich immer von voll vielen, dass sie so übel wichtig ist, dass die Frau quasi, dass es der Frau gut geht und dann geht es ihnen auch gut. Mhm. Und ich würde sagen, die meisten von meinen Freunden sagen das immer. Und dann sagen die, oh, sie muss, ich muss sie irgendwie zum Kommen gebracht haben, sonst kann ich irgendwie selber nicht Sex haben oder so. Und ich habe da, also ich sage meistens, und dafür werde ich immer fertig gemacht. Bis heute, ich traue mich das auch gar nicht hier im Podcast zu sagen. Aber ich sage, klar, wenn ich eine Freundin habe, dann muss man miteinander reden, was ihr gefällt, was mir. Aber so vom Grundding bin ich immer ganz gut gefahren, auch auf mich zu hören, einfach zu gucken, was macht mir Spaß und wie fühle ich mich wohl, wie habe ich Spaß, was gefällt mir. Und das hat aber auch im Gesamtbild immer gut funktioniert. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so schlecht dann war für sie. Im Gegenteil, ich dachte so, wenn ich genau das mache, was ich will, ist sogar, habe ich das Gefühl, ist manchmal gut. Was ist da so die Einordnung oder gibt es da eine Antwort drauf oder ist da einfach jeder anders?
Was glaubst du, was willst du hören, ist die Frage.
Also für mich macht es total Sinn, wenn beide Partner genau das machen, was sie wollen, macht das für mich total Sinn.
Ja.
Weil ich will jetzt auch nicht, dass sie beim Sex die ganze Zeit nur dran denkt, dass es mir gut geht, weil wenn ich mir vorstelle, sie macht genau das, was sie richtig gut findet, das finde ich richtig heiß. Mhm.
Also ich finde auch zum Sex gehört ein Stück Egoismus dazu. Ähnlich wie in dem Fall, also wenn du nicht egoistisch bist, sondern nur altruistisch, nur bei dem anderen, ne, dann verlierst du ja den Kontakt zu dir selbst. Und was wäre Sex ohne Selbstkontakt? Wenn du keinen Selbstkontakt hast, dann hast du eine andere Qualität, die vielleicht auch miserabel ist oder prekär. Und wenn du Selbstkontakt hast, dann kannst du ja noch besser in Kontakt gehen mit anderen Menschen. Mhm. Und was bedeutet Selbstkontakt in dem Fall? Zu wissen, was ich will, was ich mag, wie ich mich spüre, was mir gut tut und was nicht. Und nicht nur partnerzentriert zu sein, ne? Sondern in diesem Spektrum zwischen partnerzentriert zu sein und ich-zentriert zu sein, eben sich flexibel bewegen zu können. Ne? Und ich sage, es gibt nicht richtig oder falsch, sondern diese Flexibilität zwischen den verschiedenen Positionen ist sozusagen das, was spannend ist.
Okay.
Ja. Ja, nee, also es macht absolut Sinn. Ich habe, by the way, mein Mindset auch deutlich mehr in deine Richtung verändert. Also ich habe damals auch actually Probleme gehabt zu kommen beim Sex. Also ich bin nie gekommen beim Sex. Aber sie schon.
Ja. Oh, boah, das musstest du noch sagen.
Nein, ich dachte, das wäre wichtig. Ja, einfach. Shut up, Digga. Oh Gott.
Ja, dann hat sich ja gelohnt, dass du nicht gekommen bist, sozusagen. Ne? Man ist hier.
Nee, hat sich nicht gelohnt. Ich hatte ja keinen Spaß.
Ja, das ist tatsächlich das Thema Leistung und Performance und Druck und Erektion, die passen eigentlich nicht so gut zusammen. Ne? Also das erlebe ich auch in meiner Praxis ganz oft, dass die meisten, auch jungen Männer, die eben Erektionsprobleme haben oder Orgasmusprobleme haben, dass es an erster Stelle mit Unsicherheiten, mit Ängsten, mit Druck zu tun hat. Und das geht einfach nicht. Mhm. Ja? Und wenn man dann versucht, sich zu kontrollieren und genau einen bestimmten Skript runter zu rattern sozusagen, ne, dann ist man nicht mehr im Erleben, nicht mehr im Spüren, dann ist man nur in einer Abfolge von Moves, sag ich mal. Mhm. Das wird dann leblos, ja, also für dich selbst und vielleicht auch, ist es auch für die andere Person, auch wenn sie kommt, hat es auch nicht die gleiche Qualität, wie wenn sie merkt, oh, mein Gegenüber ist jetzt auch so bei sich und ist lebendig und ja.
Aber ich finde es in der Beziehung, ehrlich gesagt, sowieso deutlich, also für mich ist quasi in der Beziehung Sex zu haben, Welten, das ist was ganz anderes, weil du das erste Mal so die Möglichkeit hast, wirklich quasi, ich habe, glaube ich, auch das Gefühl, es geht bei einem One-Night-Stand darum, es ist wie noch ein Kennenlernen, du willst die andere Person davon überzeugen, dass du gut bist oder gut genug für die andere Person. Und ich glaube, in der Beziehung ist für mich dann der Unterschied, ich fühle mich bereits akzeptiert und geliebt. Mhm. Und dann kann ich quasi mein ganzes Ich zeigen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass die andere Person danach sagt, weil der ist es ja irgendwie nicht.
Ja, du musst nichts unter Beweis.
Genau, es gibt nichts zu beweisen in der Beziehung. Und ich finde, das nimmt mir auf jeden Fall diese Fallhöhe, die quasi die Angst ist, ich selber zu sein.
Mhm. Mhm. Ja, das entlastet enorm, wenn man das Gefühl hat, man muss nicht beweisen, dass man gut genug ist. Mhm. Oder das ist ja auch dieser One-Night-Stand, was du gerade beschrieben hast, hat sich für mich ein bisschen angehört wie eine Anprobe oder Ankleide. Ich habe einen One-Night-Stand mit einer Person, um zu testen, passt es überhaupt? Mhm. Ja oder nein? Dabei ist Sexualität was ganz Lebendiges. Es heißt, auch mit der gleichen Person ist es immer anders. Es ist nie das Gleiche. Mhm. Ja, und meistens ist es vielleicht nicht unbedingt das erste Mal das schönste Mal sozusagen mit der Person, sondern eher das Mal, an dem ich mich fallen lassen kann, an dem ich mich nicht mehr beobachte, an dem ich nicht mehr kontrolliere, was ich mache, an dem ich nicht mehr irgendwas beweise, an dem ich nicht mehr denke, bin ich jetzt gut genug für sie oder was kommt jetzt als nächstes, sondern ich kann einfach loslassen.
Ja.
Wie läuft es für euch jetzt das Gespräch so?
Gut,
ja?
Sehr gut. Okay. Für dich?
Gut, ja, auch gut.
Ich finde es sehr spannend und ich glaube actually so 50% hören zu, weil sie es spannend finden, weil wie Hannes und an dich Sex haben und die, ich glaube die anderen 50% fühlen sich auch in irgendwas gesehen. Also ich glaube, es ist selten, dass jemand quasi so linear einen Blick zum Beispiel auf die Sachen hat wie Hannes, ja ich habe gern Sex, dann habe ich halt Sex und One-Night Stand passt alles und so. Also ich glaube, viele haben auch ab dem jungen Alter bereits irgendwelche Type of Probleme, genauso auch wie du sagst ja, es sind immer jüngere Leute, die auch Probleme haben mit Pornos, Selbstwahrnehmung und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist diese Podcast-Folge sehr wichtig, actually.
Deswegen wollte ich jetzt gerade fragen, gibt es denn so Maßnahmen oder Übungen, die man machen kann, wenn man damit zu kämpfen hat?
Womit zu kämpfen?
Zum Beispiel mit Erektionsproblemen oder dass man nicht kommt. Oder sagen wir mal Jeremy damals, was hätte er ändern können, damit er sich ein bisschen wohler fühlt oder mehr Spaß hat?
Also,
kann man da, was ist da so ein Tipp dagegen?
So eine generelle Antwort gibt es ja nicht, weil dann würde ich tatsächlich auch dem Gedanken von Leistung und Performance nur mehr Unterstützung bieten. Im Sinne von, man muss nur das und das machen und man muss sich nur richtig oder falsch verhalten. Ne? Das gibt es ja nicht. Es ist nochmal, es ist ein Erleben, ja, es ist ein Erleben. Und wenn du das Gefühl hast, du bist selbst auf der Strecke oder du spürst dich nicht, ja? Du arbeitest 9 to 5 und dann, wenn du heimkommst, dann hast du, was weiß ich, ich sage jetzt für eine andere Zielgruppe, Kinder, die auf dich warten oder was weiß ich, oder Haushalt oder meinetwegen Eltern, die krank sind oder was auch immer dich sonst beschäftigt, dann hast du vielleicht auch nicht unbedingt Interesse oder Zugang zu dir selbst, zu deinem Körper, zu deiner Lust und so weiter und so fort. Deswegen, ich sage, wenn ich wirklich einen Tipp geben kann, ist, Jungs, sprecht darüber. Jungs, geht nicht davon aus, dass ihr asexuell seid. Das ist meistens nur eine vorübergehende Geschichte, die für euch eine große Chance mitbringt, und zwar über euch was zu lernen. Mhm. Was ist für euch in der Sexualität wichtig und für jeden ganz individuell und ganz persönlich.
Ja. Und mit der Partnerin drüber reden oder mit Freunden oder mit Eltern oder mit irgendwem? Einfach reden erstmal.
Also ich würde sagen, erstmal reden, weil Tabu zu brechen ist hier der allerwichtigste Schritt überhaupt. Also dass solche Themen auch eben eine Plattform bekommen, so wie hier. Und der zweite Schritt, ja natürlich mit der Partnerin drüber zu sprechen, weil sie ja auch vielleicht mit involviert in der ganzen Geschichte und vielleicht kann das was in der Dynamik was verändern etc. Wenn man aber merkt, dass man auf dem Holzweg ist im Gespräch mit der Partnerin, dass es nichts bringt, dann bitte Unterstützung suchen von vielen Sexualtherapeuten, die mittlerweile überall verteilt sind in Deutschland. Ja,
ja, ich habe das mal gemacht. Also es gab mal eine Phase, da habe ich, das habe ich auch im Podcast gesagt, da habe ich irgendwie das erste Mal, wenn ich mit einer Frau Sex hatte, keinen Hoch bekommen. Mhm. Und ich konnte mir aber nicht so ganz erklären, warum, weil ich dachte so, eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm, weil ich dachte, wenn es passiert, dann ist das, weil ich habe Angst davor, dass es passiert und dann passiert es erst recht. Und dann habe ich angefangen bei meinen Dates. Ich hatte ein erstes Date und es lief cool, wir waren so locker miteinander, also nicht so komisch verkrampft. Mhm. Und dann irgendwann haben wir so, man redet ja dann immer mal über Sex, habe ich gesagt, ah ja, ich komme irgendwie nie beim ersten Mal. Und dann hat man so drüber gelacht. Und dann, wenn man nicht das erste Mal mit der Sex hatte, dann war es so voll witzig, weil ich wusste, ah, sie lacht jetzt gerade, weil sie weiß oder denkt, ich krieg keinen Hoch. Ich krieg keinen Hoch, nicht, ich komme nicht. Und dann habe ich aber immer einen Hoch gekriegt, weil ich wusste, es ist irgendwie so lustig.
Mhm.
Und das hat es irgendwie so viel besser gemacht, also auch direkt mit ihr das, ihr zu sagen.
Ja, tatsächlich, diesen Tipp habe ich letzte Woche einem Klienten mitgegeben, auch er ist Anfang 20, aber ich würde es nicht jetzt, nicht jedem per se als, wenn man Kopfschmerzen hat, dann sollte man eine Kopftablette nehmen, mitgeben, sondern in dem Fall tatsächlich ist es, weil es eine Funktion hat. Wenn man etwas verbalisiert, dann bildet man auch gewissermaßen einen Abstand dazu, dann ist nicht mehr diese Angst oder die Unsicherheit die Herrin der Lage, sondern du bist der Herr der Lage. Du entscheidest, was du sagst, was du nicht sagst, was du entmachtest, was du nicht entmachtest. Und indem du sagst, hast du es schon entmachtet.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, das macht es viel besser.
Dann ist es nicht mehr ganz so wichtig. Ja? Und meistens, also wenn ich auch mit Männern darüber spreche, meistens machen sie echt positive Erfahrungen mit den Frauen, wenn sie über ihre sexuellen Probleme sprechen. Ne? Meistens kriegen sie von den Frauen eher eine, ah ja, okay, halb so wild, oder sie lachen darüber, oder kenne ich von anderen Männern, oder was auch immer, ja. Also es gibt da schon Verständnis dafür.
In unserer Generation ist ja das Thema Bodycount sehr groß, ne? Sehr viel so Bodycount, und viele Frauen, glaube ich, haben auch das Gefühl, ihren Bodycount besonders niedrig halten zu müssen. Wie stehst du da generell zu? Was ist dein Bodycount?
Was ist ein guter Bodycount?
Fragst du mich oder fragst du die Allgemeinheit?
Bei Frauen, ich frage mich, was ist für eine Frau ein guter Bodycount? Ist es eher hoch oder ist es eher niedrig?
Also ich würde sagen, das, was die Diskussion ist, was viele sagen, ist so niedrig wie möglich.
Ah,
also
ja.
Nicht wir, sondern das ist eben die Debatte. Viele Männer sagen, die Frau muss mit so wenig wie möglich Männern geschlafen haben.
Sonst wäre sie ja eine Bitch sozusagen.
Ja.
Oder eine Schlampe oder wie auch immer man das bezeichnen mag.
Genau.
Okay, wir machen das Ganze jetzt noch mehr spicy. Ich sage meine Meinung dazu.
Ja.
Obwohl ich nicht finde, dass eine Frau, die sich auslebt, eine Bitch ist in keiner Art und Weise. Also ich finde, jeder sollte das machen, worauf er Bock hat.
Ja.
Präferiere ich eine Partnerin, die nicht mit sehr vielen Menschen Sex hatte. Also wenn ich jetzt eine Partnerin mir aussuche, präferiere ich jemanden, eine Freundin, die mit nicht so vielen Leuten Sex hatte.
Was ist der Unterschied für dich zwischen einer Partnerin, die viele Sexualpartner hatte und eine, die wenige Sexualpartner hatte?
Für mich, also mal davon abgesehen, dass ich irgendwie so Statistiken gesehen habe, wie Scheidungsrate bei Menschen, die einen höheren Bodycount haben versus die einen niedrigeren Bodycount haben. Da quasi ist die Scheidungsrate schlechter als in solche Geschichten. Aber ich habe mich zu wenig vor dieser Folge darüber weiter informiert, als dass ich darüber zu einer Aussage machen will, aber
ja, lass uns bei dir bleiben.
Aber das ist der Grund, warum ich, glaube ich, damals so das in Frage gestellt habe und dann irgendwie das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin. Also quasi, es gibt dann die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie mit 50 Leuten geschlafen hat, dass ich wirklich der Beste bin, ne? Kommt mir dann recht niedrig vor. Und das ist jetzt nur ein Aspekt. Und ne, bei diesen 50 Leuten, ich weiß nicht, ob es ein Anspruch ist, den man generell als Partner stellen sollte, dass man der Beste sein will für die andere Person, aber ein bisschen habe ich das. Und es ist halt auch, ne, wenn du meine Partnerin mit 50 Leuten geschlafen hat, dann gab es Männer, die waren muskulöser, dann gab es Männer mit einem dickeren Penis, dann gab es, dann hatte sie quasi schon alle möglichen Erfahrungen und ich weiß gar nicht, kann ich überhaupt mithalten mit diesen Erfahrungen?
Trotzdem entscheidet sie sich für dich.
Ist ja die Frage, ob sie sich sexuell für mich entscheidet oder als Partner für mich entscheidet.
Ah, du willst sexuell ausgesucht werden?
Die Frage habe ich nicht verstanden.
Du willst von deiner Partnerin nicht nur als Partner ausgesucht zu werden, sondern extra sexuell ausgesucht zu werden, diesen Label zu bekommen. Du bist nicht nur mein Partner, sondern auch sexuell gesehen the one sozusagen.
Ich finde halt die Vorstellung schön, dass dass meine Partnerin, ich bin der Beste sexuell für meine Partnerin, den sie bis jetzt hatte und andersrum. Ich finde es irgendwie eine schöne Vorstellung.
Ich kann mal kurz ein Beispiel machen. Ja. Letztens war ich mit einer Freundin, weil das passt gerade einfach, da habe ich mal gedacht, okay, scheiße, belastend, weil sonst beschäftigt mich das Thema nicht so. Und sie hatte einen Freund, die waren Jahre zusammen, die waren auch glücklich, dann haben die sich getrennt, dann hatte sie einen anderen, nur für quasi Spaß. Und hat sie uns erzählt, dass der einen riesen Schwanz hatte. Riesenpenis. Und dann hat sie uns erzählt, dann war das mit dem vorbei und sie ist wieder zurück zu ihrem Typ, den sie auch gerne hat. Und sie musste weinen, als sie das erste Mal wieder mit ihm Sex hatte, weil der Schwanz nicht so groß war wie der andere. Und wenn das meine Freundin über mich erzählen würde, und ich bin, würde ich sagen, selbstbewusst und nicht so streng mit dem Thema, das würde mich brechen. Würde ich eine Aufnahme zugespielt bekommen, wie meine Freundin sagt, sie, oder die weint, wenn sie wieder mit mir Sex hat, weil es mit dem anderen, weil der Schwanz so groß war, dass es so gut war oder was weiß ich. Und das hab ich dann zum ersten Mal gedacht, okay, krass, das fände ich richtig belastend. Vielleicht passt es so vom Ding.
Also ich finde da ein paar Ideen stecken in den Beschreibungen, die ihr mir mitgegeben habt, die ich interessant finde, und ich würde sie versuchen zu kommentieren und dann schauen wir mal, wo wir landen zum Schluss. Also was ich auf alle Fälle höre, ich höre das Thema Vergleich unter Männern an erster Stelle, sondern es geht nicht darum, also in dem Fall von dieser Freundin war ja der Bodycount, sag mal, hört bei 2 auf, und es geht gar nicht um die Zahl an sich, sondern es geht um die Vergleichbarkeit oder um den Vergleich unter den Männern, also, oder dass die Männer sich immer an anderen Männern messen. Ja, habe ich die meisten Muskeln, habe ich den dicksten Penis oder den längsten, worauf auch immer es ankommt. Und das ist ja die Geschichte. Also Vergleich ist ja vorprogrammiertes Unglück, würde ich sagen. Ne? Weil jeder von euch Jungs und von allen anderen Jungs da draußen ist einzigartig. Genauso wie jede von den Mädels da draußen ist auch einzigartig. Und es geht nicht um die Ausstattung, ja, um eben ein schönes sexuelles Erleben miteinander zu haben, sondern es geht um die Qualität des Erlebens, ja. Und ich verstehe diesen Anspruch. Ich möchte für meine Freundin oder für meine Partnerin den besten Liebhaber sein, den besten Freund sein, den besten Mitbewohner sein, was auch immer, den besten Kollegen, falls sie auch Kollegen sind oder Studienkollegen oder. Aber de facto ist kein Mensch kann für den anderen alles sein. Ne? Und es gibt immer sozusagen einen Preis, den man zahlt, wenn man zum Beispiel den treuesten Mann der Welt, als Frau jetzt den treuesten Mann der Welt, aussucht, dann ist er vielleicht nicht der reicheste Mann der Welt, als Beispiel. Ne? Ja, ja. Oder wenn man den muskulösten Mann der Welt, dann ist er vielleicht nicht der schlauste Mann der Welt oder was weiß ich was. Also es gibt immer irgendwas, was auf der Strecke bleibt, weil wir sind einfach Menschen und es geht letzten Endes um das Gesamtpaket. Wie gut fühlt sich das an? Wie viel Entwicklungspotenzial haben wir? Das heißt, es ist gut, wie es ist. Und ich könnte mir vorstellen, mit der Person auch mehr zu erleben, mehr zu erfahren, mich weiterzuentwickeln, ob das jetzt auf der persönlichen Ebene oder sexuell. Und noch ein Gedanke, ich weiß, dir brennt was auf der Zunge. Oder so wirkt es zumindest.
Ja, stimmt.
Also letzten Endes dieses Bodycount, das hört sich für mich ein bisschen traurig an, weil ich habe gedacht, oh nein, das heißt, wir sind jetzt dabei, die Unsicherheiten der Männer und der Jungs auf Kosten der Mädels eigentlich aufzumünzen. Eigentlich sollte, wie du es gesagt hast, jeder seine Erfahrungen sammeln. Es hat mit der Anzahl nichts zu tun und es geht zum Schluss auch nur um die Qualität des Erlebens.
Ja. Erstens, ich stimme dir 100% mit allem, was du gesagt hast, zu. Dadurch, dass du ausgesprochen hast, wird es mir auch nochmal bewusster. Das Problem ist nur, ja, am liebsten würde ich mich nicht vergleichen, aber ich glaube, es ist auch nur eine bedingt bewusste Entscheidung, ob man sich jetzt vergleicht oder nicht. Also ich glaube, eine gewisse Unsicherheit trägt man einfach mit sich. Es ist ja auch nicht so...
Also genauso wie kein Partner oder so perfekt ist, ist man ja selbst nicht perfekt. Also man wird sich ja immer in irgendeiner Form doch vergleichen. Ja.
Also das passt schon, also was du gesagt hast, 100% richtig, und ich glaube, die Konsequenz, die man daraus schließen sollte, ist quasi, der Mann, vielleicht auch der moderne Mann, muss einfach so selbstbewusst sein, dass er sich selbst so sehr liebt, dass es ihm egal ist, ob du jetzt der Beste warst mit dem größten Penisumfang. Und jetzt aber noch eine zweite Ebene, warum ich glaube ich, niedrigeren Bodycount bis zu diesem Gespräch trotzdem preferred habe. Und zwar, scheiße, werde ich viele Red Flag Kommentare bekommen.
ja, das glaube ich.
Aber egal, ja, warum nicht einen ehrlichen Podcast machen? So, und das ist, weil ich eifersüchtig bin. Also die Vorstellung, dass meine aktuelle Freundin zum Beispiel von jemand anderem befriedigt wurde mal, das ist ein Scheißgefühl. Und ich finde, also wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel, wenn sie jetzt gerade mit jemand knutschend im Bett liegen würde und sie wird angefasst, dann finde ich, das ist eine ganz furchtbare Vorstellung. Das nennt man dann auch Fremdgehen in der Beziehung. Und wenn ich aber quasi jetzt die Vorstellung habe, das hat sie davor gemacht oder das wird sie danach machen, das fühlt sich ähnlich scheiße an. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich das auf einmal dann, dass ich mich davon von diesem Gefühl lösen kann. Und das ist quasi auch so ein bisschen die Eifersucht, wenn 40 Männer schon quasi sie angefasst haben, dann gibt es so viele Dinge oder 40 Situationen, an die ich denken würde, wo ich mir denke, oh, wie doof. Oder es fühlt sich nicht gut an. Ne? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich finde es wunderschön. Also es ist wunderbar, dass du Eifersucht verspürst gegenüber deiner Freundin. Es ist ja nur ein Zeichen, dass sie für dich wichtig ist. Und ich würde jetzt nicht mehr daraus machen wollen, ne? Weil ich weiß, dass viele Leute verurteilen Eifersucht als Gefühl. Und ich denke, also das ist schön, weil es ist ja auch deine Lebendigkeit. Es ist deine Art und Weise, diese Leidenschaft vielleicht auch auszudrücken, ist das eine. Und das andere, was ich sagen wollte, ist egal, wie sehr man sich liebt und den anderen liebt, man würde ja immer für andere interessant finden. Und da gehst du sicherlich auch mit, Hannes. Und andere werden dich sicherlich auch interessant finden. Wenn ich sage interessant, ich meine auch sexy und vielleicht über Fantasien und so weiter und so fort. Ja. Es gibt ja auch zwei Themen. Es gibt das Thema Sexualität in der Partnerschaft und es gibt auch die bestimmte persönliche autonome Sexualität. Und wenn du auch sagst, I'm fine, ich habe meine Freundin und meine Sexualität bezieht sich hauptsächlich auf meine Beziehung und mehr ist da nicht, ist ja auch in Ordnung, aber es gibt für andere Menschen eben Sexualität innerhalb der Partnerschaft und Sexualität außerhalb der Partnerschaft, auch wenn es heißt, nicht unbedingt Untreue und Affäre, aber ich meine damit, keine Ahnung, ob sie Pornos gucken oder masturbieren oder fantasieren oder, ja.
Die Antwort auf meine Frage habe ich quasi aber noch nicht so ganz rausgehört, weil jetzt quasi...
Dann sag die Frage
noch. Meine Frage war eher so, ich sehe mich als fully monogam an, ich mich selbst und meine Freundin sich auch und ich bin aber quasi eifersüchtig, wenn ich mir vorstelle, dass sie was mit anderen haben wird oder hatte.
Ja.
Und wenn sie jetzt einen niedrigeren Bodycount hat, hatte sie ja weniger mit anderen. Verstehst du? Das heißt, ich bin weniger eifersüchtig und eifersüchtig ist ja ein schlechtes Gefühl.
Willst du weghaben?
Genau. Ich muss sagen, da haben wir auch schon mal in unserem Live-Event hatten wir da schon mal drüber gesprochen. Ich hätte meine Freundin lieber mit der Erfahrung, die sie hatte sexuell, weil das sie auch zu dem Menschen macht, der sie ist. Oder ich muss auch nicht ihr erster Freund sein und sie muss auch keine Jungfrau sein. Das ist alles zu viel. Aber alles, also für mich so ein bisschen in Maßen auch. Weil wie gesagt, es ist für mich einfach keine schöne Vorstellung. Zum Beispiel, dass sie mal einen Gangbang hatte mit 6 Typen und alle haben sie angefasst und sie wurde quasi... sie wurde von allen betatscht. Wenn ich mir das vorstelle, dann fühlt sich das schlecht an. Da kann ich gar nichts dagegen machen, weil ich einfach eifersüchtig bin.
Ja, und das ist in Ordnung. Alles, was du sagst, ist in Ordnung und es steht dir auch zu. Ich kenne das auch aus der Praxis teilweise, dass es sich so dermaßen überspitzt, allein die Vorstellung. Ja? Also die Freundin hat mit niemandem was gehabt und hat es auch nicht vor, aber der Freund... Der ist schon allein wegen seinen Vorstellungen so krass eifersüchtig geworden, dass das Leben zwischen den beiden super eng geworden ist und keine Luft mehr übrig geblieben ist.
Ja.
Und da ist es problematisch. Aber an sich, das Gefühl der Eifersucht hat erstmal nur mit dir was zu tun. Ne? Du kannst es ja haben, ohne dass ich gebe jetzt einen anderen kulturellen Kontext. Ich komme ja ursprünglich aus Tunesien. Und normalerweise hat man da Sex erst nach der Ehe. normalerweise und auf dem Papier zumindest. Und es ist so, dass es gibt dann eine Verlobungsphase und in der Verlobungsphase haben teilweise die Männer so viel Eifersucht um diese Freundin oder um diese Verlobte, mit der sie noch nicht geschlafen haben, aber normalerweise schläft sie auch sonst mit niemandem und diese Eifersucht kann Ausmaße nehmen. Das heißt, hier reden wir nicht mal über Menschen, die Sex haben, allein die Vorstellung reicht schon. Ne? Also das hat mit dem Bodycount nichts zu tun. Das Gefühl ist erstmal dein Gefühl. Ja? Und es hat auch mit dem Aussehen deiner Freundin nichts zu tun.
Ja, mit dem Aussehen sowieso nicht.
Ja, es heißt, dass das Gefühl hat nur mit dir was zu tun. Und ich finde, es ist eine wertvolle Information für dich, wo du da weitermachen kannst.
Aber ist es nicht quasi, legitimieren wir damit nicht so ein bisschen, dass es okay ist, dass ich es schlechter finde, wenn sie einen höheren Bodycount hat? Also ist das nicht ein Teil der Begründung dafür dann? ein akzeptierter Teil?
Nein, ich habe gerade nur das Gefühl, Eifersucht legitimiert.
Genau, also das ist okay. Ja.
Das ist okay, dass du Eifersucht verspürst.
Ja.
Ja, ist die Frage, wie gehst du mit deiner Eifersucht um? Ist es so, dass du es verbalisieren kannst, wie vorhin das, was wir mit Hannes besprochen haben? Oder wirst du deswegen meinetwegen wie die Polizei bei deiner Freundin, die immer weiß, wo sie ist und was sie macht? Also das ist eine andere Geschichte. Bodycount ist ein Versuch, die männliche Unsicherheit in quasi in Schach, in, wie sagt man das, in also
im Schach zu halten?
In Schach zu halten, voilà. Ja, danke.
Ja. Genau, okay. Ich glaube, wir sind auf einem Nenner, weil ich stimme dir generell zu. Ich glaube, es ist viel, hat es mit Unsicherheit zu tun. Ich glaube, es hat auch in Teilen mit Eifersucht zu tun. Ich habe auch den Kommentar zur Monogamie vorhin verstanden. Ich denke, es passt. Ich finde es an der Stelle einmal wichtig zu sagen, ich akzeptiere Livia exakt so, wie sie ist. Ich würde ihr niemals etwas vorschreiben. Und
ich habe gerade Angst vor den Kommentaren.
Nee, aber ich meine es ernst. Ich würde ihr niemals etwas vorschreiben oder so. Ich habe noch nie gesagt, ich wünschte, du wärst Jungfrau gewesen. Ich denke es auch nicht. Sie soll alles genauso gemacht haben, wie sie es bis jetzt gemacht hat. Und ich liebe sie so, wie sie ist. Und das ist, ich finde es einfach wichtig zu sagen, weil quasi, ich finde, man darf auch beides haben. Ich finde, man darf quasi eifersüchtig sein oder ich glaube, quasi so viele Männer, also Bodycount ist einfach ein Riesenthema. Mhm. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, nur weil ich jetzt einmal darüber spreche, so entweder man cuttet es raus oder es gibt jetzt einen fetten Shitstorm, das ist nicht die richtige Lösung. Man muss darüber sprechen und verstehen, warum ist es so.
Absolut. Ich bin bei dir, weil es geht um die Unsicherheit der Männer. Ich hatte einen anderen Gedanken dazu, den ich noch nicht ausgesprochen habe. Und zwar, die Sache ist so, es gibt ein Ideal, der drüber schwebt von dem, ja, der perfekte Mann, der perfekte Penis, der perfekte Körper. Mhm. Und wo kommt das denn überhaupt her, ist die Frage, ja?
Von den Luxmaxern.
Von dem Typ, den wir in der Umkleide gesehen haben.
Ja, also von eben von den Bildern, die uns überschwemmen, ob das jetzt Pornografie ist oder Social Media oder was auch immer. Es entsteht ein Bild auch über die perfekte Frau, genauso wie über den perfekten Mann. Mhm. Und vielleicht gibt es schon lange das Thema eben Body-Frau in den Werbungen und so weiter und so fort. Das ist schon längst das Ideal von einer hübschen Frau gibt oder the sexy Frau und erst jetzt quasi der Mann merkt, ja scheiße, ich werde ja auch dargestellt in der Werbung mittlerweile, in der Pornografie, in Social Media, in Gym-Werbung und so und wo stehe ich neben all diese Dämen?
Ja.
Und dass der Mann jetzt konfrontiert wird mit seiner Unsicherheit, die er lange sozusagen unter den Teppich gekehrt wird und jetzt geht es darum, to embrace it. Ja?
Spannend. Finde ich super spannend, macht nämlich auch in meinen Augen total Sinn. Ich finde, es gibt das erste Mal so richtig so, ja gut, obwohl damals gab es auch schon James Bond, den alle Typen halt so als perfekten Typ abgestempelt haben. Der trinkt Martini, fährt einen Aston Martin, hat einen Bart.
Ja, aber das hat eher wie eine, das ist so eine Ikone, ja, das ist so eine Figur, ja, das ist so fast wie isoliert.
Mhm.
Es ist nicht so im Alltag.
Mhm. Gut. Finde ich super spannend. Hannes war erstaunlich still, Bro.
Habe ich auch gedacht, Hannes.
Ja.
Haben wir dir die Sprache verschlagen oder was?
Nein, ich habe euch zugehört. Ja, ich habe spannend zugehört. Das Thema ist ja in unserer Generation sehr big. Also auch wir haben schon oft drüber gesprochen. Ja. Für mich ist so ein bisschen, ich würde so einen Mittelweg gehen. Mir ist es einfach nicht so wichtig. Aber wenn ich mir das Leben ein bisschen leichter machen kann, indem ich tendenziell eher nach jemandem suche, der nicht mit 200 Männern geschlafen hat, dann ist mir das lieber. Aber wenn mir jemand gefällt, der mit vielen geschlafen hat, dann ist es auch okay. Also
ich muss sagen, ich habe ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, was ich für Konsequenzen daraus ziehe. Ich habe das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, mache ich auch noch kurz. Die Konsequenz ist nicht, dass ich jetzt zum Date gehe und im ersten Date frage, wie ist dein Bodycount? Und wenn der über 5 ist, dann sage ich nein. Aber es geht einfach um eine generelle Präferenz, genauso wie ich zum Beispiel jemand Sportlichem auch bevorzuge im Dating. Das heißt nicht, dass mir zum Beispiel eine übergewichtige Frau nicht gefallen kann, wenn sie total lustig ist oder ne, das ist jetzt kein Ausschlusskriterium in irgendeiner Art und Weise, aber einfach eine Präferenz. Und über diese Präferenz habe ich gesprochen und das Gleiche sagst du ja basically auch.
Ja, nur das ist halt bei mir voll locker. Also ich habe jetzt nicht so eine Zahl, sondern einfach so ein Gefühl, wenn ich jetzt eine Freundin kennenlernen und wir laufen durch die Stadt und wir laufen an 3 Bars vorbei und sie sagt immer, oh, Mit dem hatte ich vor einem Monat geschlafen, aber mit dem vor drei, das fände ich nicht so nice. Mhm. Aber wenn es so einfach im normalen Rahmen ist, vielleicht auch ein bisschen mehr als der normale Rahmen, dann finde ich es voll okay. Aber ich finde es jetzt auch okay zu sagen, mit zum Beispiel 1000 Typen. Genau dasselbe sage ich für mich. Ich schlafe jetzt auch nicht jede Woche mit einer neuen, weil ich es einfach nicht, es wäre mir ein bisschen too much. Mhm. Kann man das so sagen?
Ja, ich verstehe dich, weil im Sinne von, dass es für dich das Kriterium ist nicht eine Zahl, sondern das Kriterium ist dein Gefühl.
Genau.
Wir sind wieder bei der Stimmigkeit. Und da, das finde ich richtig gut, weil in der Sexualität geht es letzten Endes um die Qualität des Erlebens, ja, und nicht um die To-Dos. Und ich habe auch gedacht, ja, was ist, wenn die Mädels jetzt sich alle irgendwie insgeheim sich irgendwo treffen, alle Mädels von Deutschland in einem Online-Raum und sagen, okay, wir geben alle unser Bodycount an mit zwischen 3 und 5, damit wir alle kein Thema mehr haben mit den Männern.
Da habe ich mir auch schon oft überlegt.
Ja, und dann wäre es ja, man muss es ja auch nicht sagen und man muss auch nicht die Wahrheit sagen. Also.
Das habe ich mir schon voll oft überlegt, weil dann quasi, sagen wir mal, ich bin nicht ich, sondern generell ein Mann und ich sage, sie muss einen Bodycount von unter 10 haben. Und dann lerne ich eine kennen, die hat einen Bodycount von 15 und sagt, nee, das geht nicht. Aber dann lügt sie, dann lerne ich sie kennen, verliebt mich und alles ist gut. Das macht ja an sich eigentlich gar keinen Unterschied.
Genau, ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ich glaube, es geht dann eben einfach um dieses Gefühl, wie zum Beispiel Eifersucht, die dann weniger ist. Ne?
Aber wisst ihr, woran ich gerade gedacht habe? Beim Online-Dating, ja, der Plattform, da gibt man, was weiß ich, Körpergröße, eins, bla bla, was weiß ich. Ich habe gedacht, wird es jetzt auch, ich weiß nicht, ich bin da ja nicht unterwegs, aber gibt es vielleicht auch mittlerweile oder wird es in Zukunft geben von Bodycount?
Boah, das wäre krank.
Ja, weil es ist ja auch...
Ja, das wäre echt krass.
Ja, und es ist ja auch ein bisschen krass, auch die Größenangabe, weil wenn ich jemanden toll finde, meinetwegen, dann ist es ja auch egal, ne? Dann kann man das ja managen, den Unterschied. Und es geht, auch wenn die Bodycounts unterschiedlich sind und meinetwegen... Deine Freundin hat krasse sexuelle Erfahrungen, ist super reif, was Sexualität angeht und du eben nicht. Was ist daran so bedrohlich für dich?
Ich glaube, es kommt einfach auf die Art an, wie es so rübergebracht wird. Ich glaube, wenn ich eine kennenlerne und sie erzählt mir im Gespräch und es wirkt so total stimmig und ich habe so voll das gute Gefühl und das ist manchmal so, dann ist da, glaube ich, gar nichts schlimm dran. Ich würde aber sagen, so in meinem Freundeskreis, der durchschnittliche Mensch, den ich kenne, auch von Männern, der mit viel mehr Partnern Sex hatte, würde ich sagen, oh, mit dem quasi, weil ich ihn ein bisschen besser kenne oder sie, würde ich sagen, oh, da würde ich lieber Augen aufhalten bei Partnerwahl. Und die ich kenne, bei denen es eher weniger ist, die haben meistens schon lange eine Beziehung oder da würde ich eher sagen, okay, mit denen würde ich eher eine Beziehung eingehen, also für beide Parteien. Kann sein, dass das gar keinen Sinn macht und ich erst 22 bin und man mit 40 merkt oder 50 oder 60 oder 70, das macht alles keinen Sinn. Aber so fühle ich mich quasi ein bisschen, auch wenn ich mich umgucke einfach in meinem Umfeld.
Ich habe da eine andere Idee dazu bekommen, wenn ich dir so zuhöre, Hannes, und ich habe gedacht, wenn ich jetzt die Generationen vergleiche, was ist das für eine Abkehr, die ihr macht? Hä? Also ihr junge Männer sozusagen, auch wenn ich jung bin natürlich. Ja. und ich dachte, es ist vielleicht diese Abkehr vom Konsumverhalten. Konsumverhalten auf der Beziehungsebene. Weil wenn wir reden von einem hohen Bodycount, dann geht es vielleicht darum, dass diese Person, egal ob Mann oder Frau, andere Beziehungen konsumiert, ja, und dann wegwirft, so wie Fastfood-Mentalität letzten Endes. Also ein neoliberalistisches Verhalten, kann man sagen, auf der Ebene der Beziehungen und dass ihr womöglich als Generation sagt, ihr, nee, wir machen eine Abkehr dem gegenüber. Wir wollen jede einzelne Begegnung, egal ob das One-Night-Stand ist oder Beziehung oder was auch immer, wertschätzen und nicht so einfach konsumieren und wegwerfen. Also ich versuche da auch ein Potenzial darin zu finden, ehrlicherweise. Ja. Und nicht nur die Risiken.
Eine Sache noch, die ich super spannend finde und auch interessant, die mich auch beschäftigt, ist das Thema Masturbieren und Pornos. Weil ich masturbiere täglich, würde ich sagen. Und ich merke, wenn ich so 2 Tage mal unterwegs bin und nicht masturbiert habe, habe ich viel mehr den Drang, Frauen kennenzulernen, Frauen anzuschreiben. Das ist fast so, ich kann eigentlich nicht am Handy sein, ohne mit irgendjemandem zu schreiben, weil ich kriege ja auch relativ viele Nachrichten. Das heißt, ich habe viel Zugang zu zu Frauen und ich merke richtig dann, ich denke den ganzen Tag eigentlich nur daran. Mhm. Und es beginnt schon nach einem Tag nicht masturbieren oder zwei. Und dann frage ich mich immer, ist es jetzt schlecht, dass ich masturbiere, weil ich mir damit diese Lust so ein bisschen nehme? Weil eigentlich sollte ich ja, ich bin jung, ich bin 22, ich sollte auf Dates gehen, Frauen kennenlernen und das mache ich nicht so viel. Mhm. Und ich merke aber, wenn ich nicht masturbiere, habe ich total, ich weiß nicht, ob es Lust drauf, aber auf jeden Fall den Drang. Und das finde ich interessant irgendwie. Und da kann ich mich selber nicht, ich weiß nicht, ob ich absichtlich versuchen soll, aufzuhören, um diesen Drang zu verspüren oder ob das einfach voll okay ist.
Also ich würde es erstmal von Pornos trennen, ja, weil mhm. Ich habe jetzt die Rolle der Pornografie nicht besonders herausgehört. Es ist vielleicht nur einfach ein visueller Reiz, der dich begleitet bei der Masturbation, wenn ich das so verstanden habe in deiner Frage. Und dass es vielmehr darum geht, dass du täglich sozusagen masturbierst und wenn du aufhörst zu masturbieren, dann hast du einen Drang, mit anderen Frauen eben mehr in Kontakt zu treten und dich sexuell dann anders auszuleben.
Kann auch sehr gut sein, dass es mit Pornos zusammenhängt. Also Jeremy hat da ein ganz, ich weiß nicht, ob du das weißt. Jeremy, vielleicht erzählst du es ganz kurz.
Ja, ja, ich warte noch auf die Folge, die konnte ich noch nicht sehen von 13 Fragen.
Ja, ja, genau, da ging es, in der 13 Folge ging es auch um Pornos gucken oder nicht. Und ich habe quasi irgendwie 3 Jahre und 2 Monate keine Pornos geschafft.
Abstinenz, ja. Genau. Nee, also ich betrachte es erstmal unabhängig von der Pornografie und ich würde sagen, dass es gibt wissenschaftliche Studien, die wirklich belegen, wenn man öfters masturbiert, dass man auch mehr Lust auf Sex hat.
Mehr?
Ja. Ja, es heißt, wenn du dann nicht mehr masturbierst, dann ist es so, wie wenn dir was fehlt. Ne? Dann reden wir über die Ersatzbefriedigung. Es gibt die Selbstbefriedigung und die Ersatzbefriedigung sozusagen. Mhm. Je nachdem, was hat es für dich für eine Funktion. Was ich auf alle Fälle machen würde, weil ich denke immer, das Allerwichtigste ist, flexibel zu bleiben. Ne? Sobald du starr nur ein Muster verfolgst und das ist es und alles andere kannst du nicht mehr, dann könnte irgendwann dazu...
Was bedeutet ein Muster?
Das heißt, dass du immer Pornos gucken musst, um zu masturbieren und sobald du keine Pornos geguckt hast und nicht masturbiert hast, dann musst du unbedingt irgendeine Frau irgendwie kriegen oder sowas. Ja? Ja. Also das wäre ein Beispiel. Man kann ja auch unter der Dusche ohne Pornos masturbieren. Man kann auch seine Fantasie benutzen. Man kann seine inneren Bilder benutzen. Ne? Weil wenn man auch sich stark an äußeren Bilder orientiert, ist man nicht unbedingt immer in Kontakt mit sich selbst. Ne? Mhm. Und ich würde einfach experimentieren und gucken, wie geht's mir, was erlebe ich für andere Qualitäten mit mir selbst, wenn ich mal anders Sachen mache.
Wickst du auch mal ohne Porno?
Nee, ab und zu checke ich, ob ich es kann. Das geht, aber es macht mir einfach weniger Spaß.
Ja,
deswegen mache ich es nicht.
Es ist ja auch anstrengender,
ja,
die Fantasie zu nutzen, die man seit Jahren nicht mehr benutzt hat, seitdem man nicht mehr Kind ist sozusagen.
Nee, aber es ist wirklich so. Also manchmal, wenn ich zum Beispiel mit einer Frau Sex hatte zum ersten Mal, dann ist es für mich so attraktiv. Und das merke ich immer, das ist dann immer so. Dann habe ich so ein paar Tage, da schaue ich keine Pornos, sondern da erinnere mich quasi nur an den Moment. Mhm. Aber das verfliegt dann auch nach 3, 4, 5 Tagen. Mhm. Und wenn ich dann nicht mehr mit ihr schlafe und auch nicht mit jemand Neuem, dann schaue ich einfach wieder Pornos. Mhm. Ich habe mir schon oft gedacht, das ist bestimmt auf jeden Fall schlecht. Mhm. Ich versuche nur abzuwägen, wie schlecht. Mhm. Ist es das wert, darauf zu verzichten, weil das ja schon anstrengend ist? Oder kann ich das auch einfach so durchlaufen lassen?
Siehe es nicht in schwarz-weiß.
Ja.
Versuche es in viel mehr in Neugierde über dich zu übersetzen. Ich probiere mal, was anders zu machen und ich gucke, wie es mir damit geht und lass dir damit Zeit, weil wie du es gesagt hast, ja, wenn du ohne Pornos masturbierst, ist es erstmal anstrengend, weil du bist ja nicht dran gewöhnt. Du hast ja den Zugang zu deiner Fantasie womöglich nicht so schnell wie der Zugang zu Erregung, wenn du diese Reize sozusagen dich extra diesen Reizen aussetzt. Ich würde auf alle Fälle, auch im Sinne von Flexibilität, versuchen, verschiedene Experimente zu machen und zu gucken. Und auch die Experimente über längere Zeitrahmen, damit du eher eine Aussage über dich selbst treffen kannst.
Das heißt, mal 2 Tage nicht masturbieren, dann in der Badewanne ohne Porno, dann eine Woche später wieder mal ein Porno. Oder was heißt das flexibel? Oder Pornos generell gar nicht? Oder ist das auch nicht schwarz-weiß?
Es ist nicht schwarz-weiß. Okay. Also was Pornos angeht, da glaube ich, ähm, ich, Ich weiß, dass du, Jeremy, und anders unterwegs bist, im Sinne von, du bist bei Abstinenz. Und wenn das für dich das Richtige ist oder das ist dein Weg, dann ist es fein. Mhm. Ich plädiere zu Konsumkompetenz, weil wir können Pornos nicht irgendwie vernichten. Also die werden immer irgendwie in unserer Welt existieren. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, wie geht man mit Pornos um? Also wie konsumiert man sie? Es ist ja ähnlich wie wir, es ist uns allen bewusst, wie geht man mit Alkohol um, mit Zigaretten um, etc. Es muss auch für Pornografie ein Bewusstsein erschaffen werden. Wie gehe ich mit diesem Medium um? Man kann auch gucken, was konsumiere ich überhaupt an Pornos? Welche Plattformen? Ist es eine ethische Plattform? Ist es eine feministische Plattform? Ah, okay.
Das ist voll krass, das habe ich dir auch noch nicht erzählt. Hm. Ich schaue so keine normalen Pornos. Da fühle ich mich wirklich schlecht und das finde ich auch nicht so heiß. Ich schaue nur so, will ich das jetzt sagen, so im Detail, was ich schaue? Es gibt so ein, zwei Plattformen, die ich mir rausgesucht habe, die so ganz anderes Konzept haben und das ist echt, finde ich einfach viel attraktiver. Mhm. Da machen die das
Öko.
Yo! Okay. Ja. Aber die Antwort, die macht mich ein bisschen glücklich, weil das ist ein bisschen mein Lebensmotto. Ich mag das gar nicht so, mit Sachen ganz aufzuhören, so ganz oder gar nicht, sondern so ein gutes.
Nee, ich bin nicht bei ganz aufhören, ich bin bei Variationen reinzubringen und zu gucken, welche Variation dir welche Information liefert.
Okay.
Ich würde sagen, quasi, ich bin auch eigentlich jetzt eher so angesiedelt, dass ich sage, so eine Extreme ist nicht so sinnvoll. Aber genauso wie bei einem Alkoholiker funktioniert halt manchmal eine Hälfte-Hälfte nicht.
Ja.
Und
ja,
ich
ja.
glaube, ja, viele Männer sind pornosüchtig. Mhm. Und ich glaube auch viel, viel mehr als das Denken. Also ich glaube zum Beispiel, dass du überhaupt mal aufhören kannst, Porno zu gucken, ist schon so krass.
Ich bin ja auch wie so ein Raucher, der sagt, ich könnte jetzt aufhören. Das sage ich, seit wann schaue ich Pornos? Seit 8 Jahren oder seit 7. Hab noch nie richtig mich mal hingesetzt und aufgehört.
Hast du nie versucht? Du hast es mal versucht und bist gescheitert, oder?
Genau,
nicht?
Ich habe so ein paar Mal so gesagt, so ja, jetzt mache ich mal nicht. Und dann habe ich es aber nicht richtig durchgezogen. Trotzdem sage ich dann immer mal, ja, wenn ich wollen würde, dann würde ich es aber
hinkriegen. Könntest du jetzt einen Monat ab heute nicht schauen?
Ich habe ja gerade gesagt, ich bin wie so ein Raucher, der das sagt. Ich sage ja, aber es würde mir glaube ich doch sehr schwer fallen. Obwohl ich das Gefühl habe, es ist so die... Ja, doch. Nee,
es wäre so spannend, wenn du mal... einen Monat jetzt das nicht machen wirst und wir gucken mal, wie verhältst du dich in Bezug auf Frauen?
Genau.
Ich fände es so spannend, also für dich auf persönlicher Ebene auch.
Deswegen habe ich das Thema auch aufgemacht, weil ich das auch unglaublich spannend finde. Könnt mir vorstellen, dass ich ein ganz anderer Mensch bin.
Mhm. Ja, ohne Witz.
Ja, und das ist, also abgesehen, ganz anderer Mensch im Sinne von, also wenn du dein Verhalten stark veränderst, dann verändern sich auch viele andere Dinge innerhalb von dir sozusagen. Ja. Ich finde auch langfristig gesprochen, wenn man masturbiert, dann gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie du dich stimulierst. Also jeder Mensch hat irgendwann für sich eine Technik gefunden. Wenn ich masturbiere, dann mache ich so und so.
Der Reiber.
Weißt du das? Ja, egal, ja, Entschuldigung.
Haben wir das hier? Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Und das ist könnte vielleicht langfristig gesprochen zu anderen Problemen führen, ne? Und deswegen bin ich eher mehr plädiere dafür, das Ganze lebendig zu halten und mal auch bei der Masturbation andere Techniken zu verwenden. Und wenn man nicht nämlich in diesem Box-Modus ist, ich gucke mir diese Pornofilme an und masturbiere auf der Art und Weise, sondern man wechselt mal die Geschichten, dann bleibst du eben, ich sag nochmal, Flexibilität ist, glaube ich, das Wort.
In einem Monat wichse
ich
die ganze Wohnung voll.
Der hat jetzt verstanden, er muss in meinem Zimmer wichsen. Der hat
überall
nicht verstanden.
Im Stehen, im Liegen, in deinem Zimmer.
Habt ihr was dazu zu den WG-Regeln nicht?
Kein Sex auf der Couch, ja.
Ja.
Aber das haben die schon gebrochen.
Ja. Okay, aber, nee, aber das Masturbation ist noch was anderes.
Das hört sich total schlüssiger an. Ich glaube, es fühlt sich ja auch viel lebendiger an, wenn ich dann irgendwann mal an den Punkt komme, wo ich von mir aus selber so ein Gefühl habe, oh, jetzt hätte ich Lust, so und so und so, weil aktuell ist es so relativ stumpf. Okay, oh je. Kommt Arbeit auf mich zu, das
weißt
mag ich
du,
ja gar nicht.
Was ich spannend finde, ist, als ich Pornos geguckt habe, habe ich auch 2-3 Mal am Tag gewichst. Mhm. Wenn ich jetzt wichse, dann wichse ich einmal. Mhm. So, und ich glaube, es ist schon auch so, weil bei mir ist es so, wenn ich Pornos geguckt habe, ich wusste vorher, es war ein garantiertes Dopamin. Also ich habe so richtig safe Spaß gehabt. Mhm. Und deswegen, ich konnte nach Hause kommen, mir war langweilig, ich wollte etwas machen, was mir Spaß macht. Dann kannst du entweder Padel spielen gehen mit Freunden, ist aber anstrengend. Ich kann mich auch einfach mit meinem Handy aufs Bett setzen und habe übelst den Dopaminkick. Und quasi, deswegen konnte ich 2-3 Mal am Tag wichsen, weil ich einfach wusste, es ist halt safe Spaß und ich werde schon horny, sobald ich den Porno anmache.
Ja, das Ergebnis ist klar.
Genau, aber das ist ja eigentlich voll, oder ich fand es so problematisch, weil es mich bewusst davon abgehalten hat, die Dinge zu machen, die mir quasi, ich sag mal, gesünderen Spaß gebracht haben, weil ich halt einfach so, ich habe einen Action-Kick gebraucht, okay, dann schaue ich halt jetzt mal eine fette Runde Pornos und wichse 1 Stunde, dann treffe ich mich halt nicht mit Freunden und spiele Padel, dann suche ich mir halt keine Freundin, die mich danach auch noch umarmt nach dem Sex, sondern ich schaue Videos, die ich danach irgendwie eklig finde, mach mein Handy weg und bin dann trotzdem alleine. Hm. So, und das hat so das Negative, was es, glaube ich, in mein Leben gebracht hat. Aber ich glaube, ein gesunder Pornokonsum ist Teil von Sexualität.
Ja, absolut.
Ja, aber das, was du gesagt hast, klingt, also es trifft es gut eigentlich. Ich will noch sagen, ich plane mein Wichsen nicht, weil du das gerade so formuliert hast. Ich denke mir jetzt nicht, wenn ich abends gerade noch unterwegs bin, oh, ich habe jetzt die Wahl zwischen Freunden und Wichsen, dann werde ich die Freunde. Es ist eher so, ich bin im Bett und mir ist langweilig und ich weiß, oh, jetzt kann ich auf jeden Fall was Cooles haben, so wie du es gesagt hast. Aber ja, fühlt sich auch nicht so richtig an. Deswegen habe ich es ja auch angesprochen. Genau.
Ja, also Porno-Konsum gerade, ich habe zugehört, du hast gesagt, wie lange du das machst und ich weiß ja, wie alt du bist mittlerweile. Ich habe gedacht, scheiße, da warst du schon 14, ne?
Mit, ja, 14, 15, übel früh.
Der erste Kontakt mit Pornografie, ja. Das ist schon krass.
Soll ich mal die Geschichte erzählen von wie mein erstes Mal wichsen und mein erstes Mal Pornos schauen? Ich war da 13 und in unserer Freundesgruppe, da war das so voll verrufen, also quasi, das war noch unausgesprochen. Wir sind 2 Jahre weg gewesen von Mädchen sind was Ekliges. Mhm. Und dann quasi so treffen wir uns alle bei mir im Flur und dann sitzen wir alle nebeneinander und irgendjemand sagt so, Leute, ich hab gewichst. Und dann haben alle so gesagt, oh mein Gott, ich auch. Und dann haben alle so rumgeschrien und wir sind durch die Wohnung gerade, haben gesagt, wir haben alle gewichst. So. Das ist also eine meiner Core-Memories. Und dann das erste Mal, dass ich Pornografie konsumiert habe, war actually, also ja, ich hoffe, ich werfe jetzt hier keine alten Freunde in die Pfanne, aber wir haben halt so, wir saßen alle so bei einem Freund bei einer Übernachtung, wir haben halt immer so zu 8 übernachtet und so halt eigentlich jede Nacht. Und da gab es halt so Omegle, also das ist so eine, so eine Live-Plattform, wo man halt quasi immer mit Randoms in Videochats geworfen wird. Und ab und zu, oder da war dann eine Frau und die hat uns quasi ihre Brüste gezeigt und wir haben einfach alle unter der Decke gewichst. Das war das erste Mal, dass ich ein Porno geschaut habe oder Pornografie. Ja.
Alter, mit 8 Jungs. Sonst hat
Digga, lach.
Aber damals, das war alles so...
Das war das erste Mal, dass ich eine nackte Frau auf dem Handy gesehen habe.
Aber gibt Schlimmeres. Also bei mir ist es viel trauriger.
Sogar Community-Event.
Habt ihr aber Glück gehabt. Oder?
Ja.
Ich habe das erste Mal irgendwie... Deswegen ist es so krass, dass das so jung anfängt, wenn man dann einfach Internetzugang hat. Irgendwie bin ich auf eine Internetseite gekommen. Wahrscheinlich nicht mal absichtlich. Mhm. Irgendeine Werbung oder so. Und dann habe ich das da gesehen. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich konnte das Gefühl gar nicht einordnen, aber es war ein ultra geiles Gefühl. Mhm. Und dann bin ich einfach gekommen und ich wusste gar nicht, was das ist. Mhm. Und dann habe ich so nach und nach, ich dachte immer, das ist so ganz nicht schlimm, aber so secret. Und habe das immer nur so, ich wollte es nicht machen, aber konnte mich nicht dagegen wehren, weil ich es quasi so heiß fand. Mhm. Und dann bin ich einfach immer gekommen. Ich habe aber auch meinen Penis nicht berührt. Ich habe das so ein bisschen gerieben.
Was?
Ich habe nur so ein bisschen gerieben, bin gekommen und dachte so, wow, was ist das denn? Und dann habe ich mich irgendwann mal getraut, den so in die Hand zu nehmen. So ging das bei mir los.
Krass.
Alter, habe ich ewig nicht drüber nachgedacht, stimmt. Ja. Aber gut. Nee, deswegen, das geht super früh los mit dem Pornos, das ist echt.
Ja, ich wollte nur traurig. Auf das Thema, du hast nicht mal gerieben und du bist trotzdem gekommen und jetzt musst du gucken, wie viel du reiben musst, damit du überhaupt kommst. Und deswegen,
das hört sich so traurig an.
Das ist eine normale Entwicklung, würde ich sagen, aber trotzdem deswegen im Sinne der Flexibilität, ja, also wie man Stretching macht und was weiß ich, auch da im sexuellen Sinne auch zu gucken, verschiedene Sachen auszuprobieren, also nicht nur die eine bestimmte Technik zu benutzen, sondern auch mal mit Druck, mal mit Geschwindigkeit, mal was weiß ich was und mal auch ohne Porno, mal mit eigener Vorstellungskraft. Und das auch ein bisschen zu trainieren, das heißt, sich damit Zeit zu lassen, sich anders zu erleben. Ne? Also das andere ist nicht verboten oder ist weg oder du darfst es nie wieder, sondern sowohl als auch. Mhm. ja, als Ergänzung.
Wahrscheinlich würden alle keine Pornos schauen und offen sein, sich sexuell auszuleben, wäre wahrscheinlich die ganze Welt so viel sexueller oder die Leute würden so viel mehr verschiedenes Zeug machen, oder?
Ich sag also, sogar bunter, fröhlicher. Ja, ich sag ja. Krassere Welt.
Hm.
Habe ich auch argumentiert in den 13 Fragen. Ich war ja Con-Seite, Con-Porno. Ja, bin ich sehr gespannt. Wir dürfen ja ausnahmsweise mal Werbung machen dafür, weil es auch öffentlich-rechtlich ist, ne?
Ja, ja. Stimmt.
Geil. 13 Fragen-Folge auf YouTube. Sollte mittlerweile sogar schon draußen sein, glaube ich. Ja.
Ja. Ja, cool. Ich gehe hier auf jeden Fall raus aus dem Gespräch und schaue keine Pornos mehr. Erstmal.
Ich versuche es auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich habe wie immer eine ganze Menge Takes mitgebracht. Wir machen am Ende immer Jeremys Takes und dafür kommt jetzt erstmal das Intro.
Outrageous Takes mit Hannes und Jeremy.
Take Nummer 1, seine Homies küssen ist nicht gay.
Ja, also nicht jede Erfahrung macht es aus, wer du bist. Und sexuelle Orientierung ist ja nicht unbedingt an eine bestimmte Handlung gekoppelt. Und ich finde sowieso im westlichen Kontext, also in den westlichen Ländern, ist Berührung und Körperkontakt unter Männern sehr sexualisiert, leider.
Mhm.
Und dabei ist Berühren und Körperkontakt was ganz Natürliches, mit dem wir auch Freundschaft ausdrücken können, Respekt ausdrücken können, ich bin stolz auf dich ausdrücken können, Zuneigung ausdrücken können, ich finde dich toll. So, solche Sachen. Und why not? Eh? Also in anderen Kulturen ist es tatsächlich Berührungen und Körperkontakt unter Männern weniger sexualisiert. Und Küssen an sich ist nicht gay.
Was ich mich da immer frage ist, ich könnte jetzt ja sagen, ab wann ist es quasi sexuell? Und die Antwort wäre wahrscheinlich, das kann man nicht genau sagen. Aber es gibt ja trotzdem einen Punkt, weil zum Beispiel, ab wann ist die Grenze okay? Weil die westlichen Länder sagen dann, okay, Küssen ist schon so. Dann sagen andere Länder, nee, Küssen ist noch gar nicht so. Dann kommt ein anderes dann und sagt, auf den Schwanz küssen ist nicht so. Also wo, ab wann ist es? Weil es gibt ja dann wohl doch einen Punkt, ab dem es sexuell irgendwie ist oder nicht okay.
Ja.
Oder? Also oder was ist das Richtige so?
Also
oder wenn ich Jeremys Penis küsse?
Ja,
das könnte auch.
Ja, das könnt ihr durchaus machen, ausprobieren als Experiment, als Neugierde. Als why not?
Ja,
das heißt nicht, dass du deswegen schwul bist. Es ist also die sexuelle Orientierung ist was ganz anderes. Das ist, wie fühle ich mich grundsätzlich zu wem hingezogen? Und eine Erfahrung zu sammeln, in der ich Neugierde zum Beispiel ausleben möchte oder was experimentieren möchte oder, ist nicht unbedingt deine sexuelle Orientierung. Und wo und was sexuell ist und was nicht, das ist eine andere Geschichte, die, glaube ich, eher philosophisch ist.
Ich muss aber sagen, ich stimme dem zu. Ich glaube, viele Männer fühlen sich besonders einsam und das hat schon auch damit zu tun, dass Männer keine Liebe geben, ist so. Also nicht, wie gesagt, mal davon abgesehen, dass es überhaupt nicht schlimm wäre, wenn die Männer einfach schwul wären, aber quasi auch bei zwei Heteromännern geben die sich einfach keine Liebe. So,
absolut.
Ein Kompliment, ich weiß, allein verbale Zuneigung dem anderen zu geben, ist sowas Krasses. Wenn ich einem Freund mal vor 3 Jahren ein Kompliment gemacht habe, sagt er immer noch, erinnerst du dich noch, als du gesagt hast, meine Haare sehen gut aus?
Ja.
So krass verboten ist es quasi, dass Männer sogar irgendwas Gutes zu Männern sagen. Und viele Männer haben halt nur Männer als Freunde. In eine Socke wichsen ist absolut abartig.
Ja.
Was macht man dann mit der Socke so?
Kennst du das, dass bei ganz vielen Typen das ein Ding ist? Dass die Socken benutzen?
Nee.
Wir beide verstehen das nicht.
Statt also, Kondom oder?
Nee, also die
statt
wichsen
Klopapier.
Da drin.
Und dann, und dann kommen die in den Socken rein.
Ah, vielleicht um mehr Reibung zu spüren.
Boah, keine Ahnung. Ich hab's einmal probiert. Es ist tot.
Du hast es probiert.
Ja, Digga,
hast du die Socke über dem Schwanz?
Ich hab kurz vorm Orgasmus.
Genau, kurz vorm Orgasmus
dann
rein.
Nehm ich dann die Socke und wichse dann da rein? Dann habe ich die Socke weggeschmissen. Digga, das ist eine Scheiße, Mann.
Also, ich hab von vielen Typen gehört, dass die dann so Wichssocken haben, die sie immer behalten, die waschen sie auch nicht. Und das finde ich so krank.
Ja.
Weil wenn ich das machen würde, würde ich sie wegschmeißen.
Hört sich wie ein Fetisch an, ne?
Bisschen, ja. Aber es ist so verbreitet. Also es ist auch ein popular Joke, so die Socke von Männern und die reden dann mit der Socke und so. Es ist übel verbreitet. So, ich finde es voll krass. Dating-Plattformen zu haben und zu benutzen ist nicht peinlich. Peinlich ist es zu sagen, dass es peinlich ist, diese Dating-Plattform zu benutzen. Weil jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Nähe und jeder Mensch hat das Bedürfnis zu daten und das ist einfach das moderne Medium dafür.
Ja.
Ja.
Gut. wenn man mehr als zweimal am Tag wichst, ist man ein Guna.
Nein.
Selbstschutz.
Gibt es ein Maximal, ab wann es ungesund wird oder problematisch? Es kommen doch bestimmt auch Patienten oder Kunden, Patienten?
Ja, ja, ja.
Zu dir, die damit Probleme haben?
Ich glaube, Jeremy könnte eigentlich auf die Frage am besten antworten. Im Sinne von, wenn es in die Vereinsamung geht, ich gehe nicht mehr raus, weil ich wichsen muss, oder ich fange erst meine Bachelorarbeit, erst nachdem ich 5 Stunden lang Porno geguckt habe. Also wenn es wirklich Beeinträchtigungen im sozialen Leben und im Leben allgemein, oder wenn man anfängt, richtig viel Geld dann auszugeben und so weiter und so fort, und ein gewisser Leidensdruck entsteht, dann sprechen wir von ungesund.
Aber da muss ja schon ordentlich was passieren, bis es dazu kommt. Oder ist das verbreitet, als man denkt?
Ich weiß es nicht, aber das sind die Fälle, die zu mir kommen, ja, okay, sage ich mal.
Ja, verstanden.
Und, aber die entscheiden sich dann quasi, die nehmen es dann in die Hand und kommen zu dir alleine.
Ja.
Und viele sind ja bestimmt, haben vielleicht auch eine Freundin oder eine Frau. Du meintest vorhin, das fand ich so spannend, dass die das denen nicht sagen. Und ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Mhm. Quasi. Und ist ja irgendwie auch eine krasse Entscheidung dann.
Ja, ich finde es auch sehr, sehr mutig, wenn man den Schritt überhaupt macht und sagt, okay, ich nehme das jetzt in die Hand und gehe zur Sexualtherapie. Das ist schon sehr, sehr mutig, ja.
Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Vaginas sind immer ähnlich attraktiv. Ich habe noch nie, also ich meine, jetzt rein vom Pornokonsum, ich habe noch nie eine Vagina gesehen und mir dachte mir, das ist es nicht.
Nein, ich habe auch noch nie eine Brust gesehen und dachte so, nee, also, safe nicht.
Echt, findest du? Weil ich finde, Vaginas sind das Körperteil, wo am wenigsten gut und schlecht gibt. Es gibt schon...
Nee, das sehe ich nicht so.
Nicht?
Oder nicht gut, also gut und schlecht nicht, aber schon unterschiedlich. Aber halt alles gut.
Genau, aber das habe ich nicht bei allem. Du hast ja auch nicht bei jedem Gesicht, dass du sagst, alle Gesichter sind gut.
Ja, das stimmt.
Oder alle Haare sind gut.
Ich habe noch nie drüber nachgedacht.
Es gibt auch Haarschnitte, die du nicht gut findest, was ja auch völlig okay ist. Du hast halt einen Type.
Stimmt.
Aber ich habe noch nie gehört, dass ein Typ einen Vagina-Type hat, der sagt, ich finde die Vagina besser und die schlechter.
Stimmt. Unterschiedlich, aber immer richtig gut.
Ja, also, weißt du, was ich meine?
Ja, okay.
Mädels, da draußen hört ihr das, weil es gibt tatsächlich mittlerweile auch Frauen, die versuchen, ihre Labien, also innere Schamlippen, auch einem bestimmten Schönheitsideal anzupassen und sich dementsprechend umoperieren zu lassen.
Ich habe letztens gehört, dass es eine wahnsinnig verbreitete Schönheits-OP sogar ist. Und ich höre das Thema auch immer wieder, muss aber sagen, ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der sich irgendwie dazu geäußert hat, negativ. Also ich verstehe nicht ganz, wo das herkommt, weil ich wirklich, es gibt viele blöde Männer und auch viele fiese Männer, und Männer kommentieren gerne Körper von Frauen, aber bei Vaginas habe ich es noch nie wahrgenommen. Mhm. Ich habe noch nie mit einem Typ geredet, der irgendwas Negatives gesagt hat.
Mhm.
Deswegen finde ich das so spannend, dass das jetzt so ein Trend ist oder so, so ein Thema ist.
Ja, safe. Ist wahrscheinlich sehr was Positives. Ich finde es eine spannende Erkenntnis. Weil, wie kannst du sagen, also das ist doch, hey, ich finde es schon ganz außergewöhnlich.
Mhm.
Ich würde auch zum Beispiel sagen, also wenn eine Frau einen Penis anschaut, und das ist ja das exakte Äquivalent, manchmal ist der Frau zu groß oder er ist zu dünn für die Frau oder so, aber bei Vaginas, würde ich sagen, sind alle gut. Wie können manche Frauen während dem Sex an alltägliche Dinge denken? Wie so, ich muss noch den Einkauf machen.
Das habe ich so oft gehört.
Die To-Do-Liste, ja.
Warum? Also,
ist das so ein Ding? Ich habe das echt oft gehört.
Also das ist ja, es ist nicht nur eine Frauensache. Es gibt Männer, die auch beim Sex an was anderes denken. Da bin ich wieder beim Thema Selbstkontakt, also irgendwie und Kontakt mit der eigenen Lust. Oder ist man in dieser Funktionsschleife, ich muss funktionieren und leisten und performen und machen und tun und nicht im Spüren und im Sein. Ne?
Ja. Ja, genau. Also die Person fühlt es halt einfach gerade nicht so.
Ja.
Das ist der Grund.
Kann man so sagen.
Das ist das, da hatten Jeremy und ich schon viele Diskussionen.
Mhm.
Nicht Diskussionen, aber da sind wir haben gemerkt, wir haben ganz unterschiedlich Sex.
Mhm.
Weil
ach was.
Ich habe mit Jeremy zum Beispiel geredet, früher mal, und er meinte, er macht auch oft mal einfach so zwischendrin eine Pause, hört auf. Oder auch sowas wie an einem Einkauf denken oder so.
Mhm.
Und das ist für mich so unvorstellbar. Für mich ist das so am Stück, so es geht an und dann bin ich so voll drin, bis ich wieder raus bin, dann ist vorbei. Es ist... Ich finde es krass, wie unterschiedlich Leute da sind, weil es ja Jeremy genauso Spaß macht quasi, aber er kann einfach so mittendrin aufhören, ein bisschen Playstation spielen und dann weitermachen. Das könnte ich nicht. Das ist für mich unvorstellbar. Ja. Lustiger Take.
Okay. Okay, das war die Podcast-Folge. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr geschockt mit dem einen oder anderen Statement. Aber es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, dass du hier warst. Vielen Dank.
Ich
glaube, wir und auch die Zuhörer haben eine ganze Menge gelernt auch. Und wenn irgendjemand ernsthaft jetzt hier was rausgenommen hat im Sinne von, okay, ich habe ein Problem und ich würde gerne mit jemandem darüber sprechen, meldet euch doch mal bei ihr oder folgt ihr mal auf Instagram zum Beispiel.
Wie ist denn dein Instagram-Name?
Dr. Axtmann.
Dr. Axtmann, da lernt ihr ganz viel mehr noch. Und es gibt auch andere Podcasts, die wir sicher irgendwie verlinken können zum ganzen Thema Sex, wo ihr auch noch mehr erfahren könnt.
Adoptivbrüder ist ein Podcast vom Das Ding, vom SWR. In der Redaktion sitzen Timo Klump und Wiener Nünging. Den Schnitt macht Marco Artmann. Das Sounddesign ist von Benjamin Hien und Santiago Jaramilla. Und das Cover ist von Julia
Kaiser. Ciao. Vielen Dank euch fürs Zuhören.